Ja, ich grüße euch alle im wunderbaren Namen Jesu und ich freue mich, dass ich wieder mal in La sein darf. Ist ja ein bisschen so Premiere für mich. Erstmal nochmal herzlichen Dank auch für eure Grüße zu unserer Verabschiedung als leitendes Ehepaar in der Gemeinde in Säckingen. Und ist jetzt fast ein Vierteljahr her, morgen ist es genau 3 Monate her, dass die Verabschiedung war, also die Zeit rennt. Und ihr habt das Privileg, dass das meine erste Predigt ist, meine erste, ihr seid die erste Gemeinde, die mich eingeladen hat. Keine Angst, mir ist nicht langweilig geworden. Ich habe dann doch noch ein paar Dinge auf dem Radar gehabt, die ich habe. Und ich bin ja auch noch im Präsidium von der Gemeinde Gottes. Also mir wird es daheim nicht langweilig. Also ich freue mich aber, dass ich hier sein darf. Ist für mich immer ein Stück weit auch ein Heimspiel. Und ja, ist gut. Wir haben ja heute schon so viel über Gott und Jesus gehört. Wir haben Gott angebetet. Das ist unsere ureigenste Aufgabe als Menschen, dass wir Gott anbeten, weil er alle Ehre wert ist. Und wir haben für die Kranken gebetet, wir haben unser Geburtstagskind gesegnet. Und gut ist, dass wir hier sind und auch von Gott hören. Und ich habe heute einen ganz einfachen Text, über den ich mit euch ein paar Gedanken teilen möchte. Und der steht vom Apostel Paulus. Und er steht in 1. Thessalonicher 5, Vers 11 und da steht, so ermutigt und tröstet einander, wie ihr es auch bisher getan habt. Jetzt darfst du mal dich umdrehen zu deinem Nebenmann, zu deiner Nebenfrau und sag ihm einfach was Ermutigendes. Zum Beispiel, schön, dass ich mit dir heute im Gottesdienst sein darf, oder? Schön, dass du da bist. Freut mich, dich zu sehen. Der Herr segne dich. Wir wissen, Ermutigung wie auch Entmutigung hat ja was sehr Kraftvolles. Und ich habe in der Vorbereitung ein Zitat gelesen, das möchte ich euch heute Morgen auch nicht vorenthalten. Es ist von einem Psychologen. Und er hat Folgendes gesagt, ohne Ermutigung in der Kindheit, im Jugendalter, aber auch im Erwachsenenalter sind Menschen grundsätzlich nicht entwicklungs- und lebensfähig. Ermutigung ist der Nährboden, die Voraussetzung für die Entwicklung des Menschen. Ermutigung ist nicht nur für Kinder und Jugendliche so wichtig wie für die Pflanze das Wasser. Das ist ein Zitat von Jürgen Frick, das Buch heißt Kraft der Ermutigung, falls das jemand interessiert. Andere sagen wiederum, dass Ermutigung eines der wichtigsten oder das wichtigste Element ist in der Kindererziehung. Weil Ermutigung baut den Stress ab, erhöht die seelische Widerstandskraft und Resilienz, sagen die Studien. Und ist doch gut, wir haben die Bibel, da steht es schon so lange drin. Nicht? Deshalb auch der Bibeltext. Ermutigt und tröstet einander, wie es auch bisher immer getan hat. Das heißt, du und ich, wir brauchen Ermutigung, aber auch wir dürfen andere ermutigen. Nicht nur ein bisschen, sondern richtig viel davon. Weil Ermutigung macht Mut, das steht ja schon im Wort drin. Und sie baut dich auf, sie baut den anderen auf, sie baut Beziehungen, sie baut die Kultur in der Gemeinde. Und Gott weiß deshalb um die Wichtigkeit und die Ermutigung und die Bedeutung von Ermutigung. Und deshalb auch heute mein Predigttext aus 1. Thessalonicher 5, 11. Und wenn man den nachschlägt, wir haben es ja schon vorher von griechischen Worten gehabt, das ist immer gut, wenn man nachschlägt. Wenn man sagt, man heißt Thomas, dann bringt man das immer mit dem ungläubigen Thomas in Verbindung. Das schmeichelt einem nicht immer so ganz. Aber das griechische Wort für Ermutigung bedeutet einfach bitten, auffordern, zu etwas aufrufen, ermahnen, ermutigen, trösten, bestärken, einladen, zu Hilfe rufen, um Hilfe bitten. Also Gott möchte es, dass wir einander mutigen, ermahnen, trösten, bestärken, Mut machen, einander einladen, um Hilfe bitten und zu Hilfe eilen. Im Kern bedeutet Ermutigung ein. Okay? Im Kern bedeutet sich zu ermutigen, den anderen in einer gleichwertigen Beziehung zu bejahen und anzunehmen, wie er ist. Weil wir haben immer eine Vorstellung, wie Menschen sein sollten. Wir haben eine Vorstellung, wie ein Pastor sein sollte. Wir haben eine Vorstellung, wie ein Ältester sein soll, wie ein Lobpreisleiter. Das ist so unsere Vorstellung. Aber bei Ermutigung geht es einfach darum, komm, ich nehme den anderen an in einer gleichwertigen Beziehung, wie er ist. Und ihm auch angemessen zu vertrauen in die Möglichkeiten, die der andere auch hat. Oder man kann es auch einfacher sagen, ermutigen bedeutet eigentlich zwei Dinge. Du bist okay, so wie du bist, und ich traue dir etwas zu. Das ist etwas, was du brauchst, das ist etwas, was ich brauche, das ist das, was deine Ehefrau braucht, dein Ehemann, deine Kinder, deine Familie, deine Freunde. Wir brauchen Menschen im Umfeld, die uns so annehmen, wie wir sind und die auch an uns glauben. Wichtig ist auch noch, dass wir den Unterschied zwischen Lob und Ermutigung wissen. Beides ist wichtig. Aber Lob quittiert immer eine Leistung und Ermutigung und, nochmal andersrum, Lob quittiert die Leistung, das Resultat, den Erfolg und das ist schon die Motivation, die wir von außen bekommen. Ermutigung betont aber den Einsatz. Ermutigung fördert die innere Motivation. Ich kann es auch anders nochmal beschreiben. Lob sagt, das ist gut gemacht. Ermutigung sagt, du hast es gut gemacht. Lob sagt, das war heute ein gesegneter Lobpreis. Ermutigung sagt, ihr habt einen gesegneten Lobpreis gestaltet. Lob sagt, du hast heute eine schöne Bossjacke an. Ermutigung sagt, du siehst heute gut aus in deiner Kleidung. Und gerade, ich finde, in einer so leistungsorientierten Gesellschaft, wo wir auch leben, oder wo es, möchte es mal nicht so ganz negativ formulieren, wo es so viele Herausforderungen in der Welt gibt, finde ich Ermutigung umso wichtiger, dass wir einander ermutigen, dass Gemeinde ein Ort der Ermutigung ist. Also nicht, dass es uns so geht, denke ich an die Gemeinde, bei Nacht bin ich um den Schlaf gebracht, das darf ja nicht sein, sondern Gemeinde muss ein Ort sein, wo ich gerne hingehe, wo ich ermutigt werde, wo man mich hilft. Und wir sehen, Lob ist immer an eine Leistung orientiert, Ermutigung ist immer auf die Person orientiert. Und wenn es um Ermutigung geht und wenn wir uns auferbauen wollen, dann geht es nicht primär um das, was wir gut oder schlecht gemacht haben, es geht um die andere Person. Und für uns Christen hat ja Ermutigung eine viel, viel tiefere Bedeutung noch. Warum? Weil wir haben den besten Ermutiger, den es gibt. Das ist nämlich Gott selber, unser Vater im Himmel, Jesus Christus, der Heilige Geist. Wir wissen ja, durch den Sündenfall ist bei uns Menschen viel in Brüche gegangen. Und wir spiegeln eigentlich immer die Herrlichkeit Gottes wider. Wir wissen, Jesus ist das Abbild der Herrlichkeit Gottes. Und Jesus hat uns ja nicht nur den Spiegel vorgehalten und gesagt, so solltest du sein, sondern er hat für uns auch einen Weg geschaffen, dass wir wieder in unsere ursprüngliche Bestimmung hineinkommen können. Das ermöglicht uns auch, dass wir uns verändern können. Wir wissen, Jesus hat uns mit Gott versöhnt. Oder anders gesagt, das ist das Opfer, welches unsere Sünden getragen hat. Und das hat er am Kreuz für uns erworben. Das wissen wir alle. Er hat gezeigt, wo uns Sünde hinführt und was passiert, wenn wir sündigen. Und er hat den Preis dafür bezahlt. Und deshalb ist Jesus der Schlüssel für uns, dass wir uns tiefgreifend verändern können. Durch Jesus können wir wieder in unser ursprüngliches Design hineinkommen, so wie Gott es sich vorstellt, dass wir als Menschen und als Persönlichkeit leben. Dass wir das wiederentdecken und wiedererlangen. Und ich finde, das ist nicht böse. Ich finde, das ist super. Das ist nicht hoffnungslos, sondern hoffnungsvoll. Nicht entmutigend, sondern voll Mut und Kraft und gibt auch innere Stärke. Und lass es doch zu, dass auch heute Morgen Jesus dich verändert. Und wenn Jesus in unser Leben kommt, passieren ja zwei fundamental wichtige und erstaunliche Dinge. Erstens, und das vergessen wir manchmal im Alltag, Wir kommen durch Jesus Christus wieder in eine persönliche Beziehung zu Gott. Unserem Vater im Himmel, dem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Dem Gott, der auch dich von Anfang an gewollt, geplant und wusste, dass es dich gibt. Mit dem habe ich eine persönliche Beziehung. Und wir wissen ja, wir sagen ja nicht zu Unrecht, Gott ist allmächtig. Das heißt, er hat alle Macht. Und mit dem habe ich eine persönliche Beziehung. Das ist doch cool. Da kann man fragen, wo ist denn unser Problem? Ich habe einen allmächtigen Papa. Ihr kennt euch sicher die Situation, wo ihr Kinder wart und wenn ihr irgendwas war, dass ihr zu eurem Papa gerannt sind und ihr wusstet, der Papa kann alles. Wenn man dann Teenager wird, weiß man ja gut, der Papa weiß doch nicht mehr alles und der ist manchmal in gewissen Dingen auch ein bisschen schräg drauf. Das legt sich dann wieder, wenn man älter wird, weil die Eltern sagen ja immer, die Kinder sind im Teenageralter im schwierigen Alter und die Teenager denken, die Eltern sind in einem schwierigen Alter. Ihr kennt es sicher alle, ihr wart alle mal Teenager, ihr seid auch alle die meisten Eltern geworden. Ihr kennt die Situation so. Aber eine Beziehung zu Gott zu haben, zum Vater im Himmel. Und das ist möglich, weil Jesus uns Vergebung geschenkt hat. Wir werden von Jesus nicht verurteilt, weil Jesus alles bezahlt hat. Weil wir vergessen manchmal, dass Gott ein heiliger Gott ist. Und ich darf mich zu diesem heiligen Gott nahen, weil Jesus mich erlöst hat. Und zweitens beschenkt uns Gott mit seinem Heiligen Geist, den Jesus nach seiner Himmelfahrt versprochen hat. Im Johannesevangelium 14,26 lesen wir, der Heilige Geist, den euch der Vater an meiner Stelle als Helfer senden wird, der wird euch alles erklären und euch an das erinnern, was ich gesagt habe. Also der Heilige Geist ist derjenige, der die Macht und die Kraft hat, uns zu verändern. Und wenn es um Ermutigung geht, geht es ja viel tiefer, als nur einfach ans gute Menschen zu glauben. Wir brauchen Jesus und den Heiligen Geist, um den Kern der Entmutigung zu beseitigen, weil ja zu uns sagt, so wie du bist, er hat dich angenommen. Jemand hat den Pastor mal so formuliert, wenn Gott dich anders hätte haben wollen, hätte er dich anders gemacht. Gott möchte, dass wir unser ursprüngliches Design wiedererlangen. Und so werden wir auch ins Gute verändert. Und die Spirale von Entmutigung und Hoffnungslosigkeit kann im Leben umgedreht werden, wenn wir den Heiligen Geist kennenlernen und der uns verändert. Auch wenn wir vielleicht nicht das Privileg hatten, in einem motivierenden Umfeld groß zu werden. Also ich hatte tolle Eltern, aber das war kein Ort der Ermutigung in dem Sinn. Können wir erklären, warum das so ist, aber es ist einfach so. Aber wir müssen nicht so bleiben, wie wir sind, weil Gott in unser Leben kommt, weil der Heilige Geist uns verändern kann. Dass wir erkennen dürfen, Gott ist gut, durch und durch, und er will das Gute auch für uns. Deshalb lass den Heiligen Geist in deinem Leben wirken. Und dann kommt Gutes hervor. Zweiter Gedanke. Ermutigung geschieht immer auch in und durch Gemeinschaft. In Kolosser 4, 7 bis 9 schreibt Apostel Paulus Folgendes. Das sind auch komplizierte Namen. Unser lieber Bruder Tychikus, wer wollt so heißen, okay, wird euch ausführlich berichten, wie es mir geht. Er ist mein treuer Mitarbeiter und dient dem Herrn. Ich schicke ihn deshalb zu euch, damit ihr erfahrt, wie es um uns steht. Er soll euch ermutigen. Mit ihm zusammen schicke ich Onesimus, wer möchte Onesimus heißen, der ja auch zu euch gehört. Auch ihn schätze ich als treuen und lieben Bruder. Beide werden euch alles erzählen, was hier geschehen ist. Also die Idee vom Apostel Paulus war, die beiden hinzuschicken, um die Gemeinde zu ermutigen. Und jetzt wissen wir, dass Paulus ja nicht gerade in einer sehr komfortablen Situation war, nämlich er saß im Gefängnis. Also die beiden gehören zu den treuen Mitarbeitern von Paulus. Der Onesimus hat sich durch den Dienst von Paulus bekehrt. Und die haben sich beide ergänzt. Und sie blieben auch mit Paulus verbunden durch das Band der Liebe. Und hier sehen wir schon, Paulus war kein Einzelkämpfer, sondern er hat im Team gearbeitet. Heute würde man sagen, er ist teamfähig. Und er brauchte das Team zur gegenseitigen Ermutigung. Die beiden Männer, Tychikus, wenn man den Namen übersetzt, heißt der Glückhafte. Also wenn der Tychikus kommt, kommt das Glück. Das ist auch ein toller Name eigentlich. Und der Onesimus heißt Nützlicher. Ist auch gut. Glück ist gut, nützlich ist gut. Und die sind ausgerüstet mit Briefen und kommen jetzt in die Gemeinde Kolossee. Also sie berichten aus erster Hand, wie es dem Paulus geht und wie es den eingesperrten Christen geht und wie ihre Situation ist. Sie sollen die Gemeinde ermutigen und die Gemeinde soll sie wiederum ermutigen. Und sie sollen die Gemeinde ermutigen, dass es sich lohnt, Jesus treu zu bleiben. Auch dann, wenn die äußeren Umstände, und das haben wir doch sicher auch erlebt, dass es äußere Umstände geht, die uns nicht unbedingt glücklich machen. Auch dann ist es gut, wenn wir ermutigt werden. Und dann ist es gut, dass wir wissen, dass Gott mit uns ist. Und deshalb hat Paulus eine die besten Leute geschickt. Er hat auf die Gemeinschaft, er hätte sie auch brauchen können, hat er verzichtet, damit die Gemeinde ermutigt wird, weil ihm das Wohlergehen der Gemeinde wichtig war. Das lag ihm auch am Herzen. Ihr wisst ja, wir leben ja im Zeitalter der Kommunikation, da habt ihr einen Pastor, der sich im IT gut auskennt. Wir haben so viele Informationen. Google, früher musste man dann anstrengend in der Bibelkonkordanz nachschlagen, im Bibellexikon vom Herrn Rinek und wie sie alle heißen. Heute Google schalt und dann kriegt schalt, ja, jetzt kommt auch noch die künstliche Intelligenz dazu, die KI. Ist gut für uns Pastoren, müssen wir nur Stichwort eingeben, die fertige Predigt kommt dann raus, ne? Das ist doch mal was. Dann seid ihr plötzlich alle auch Prediger. Aber wir brauchen immer noch den Heiligen Geist, der uns salbt, der uns inspiriert und uns auch Dinge aufs Herz legt. Wir kennen E-Mails, wir kennen Instagram, X und wie sie alle heißen, Messenger-Dienste, Telefon, Handy. Innerhalb von Sekunden kann man rund um den Erdball in Verbindung gesetzt werden. Und mit dem Handy sind wir sogar fast jederzeit erreichbar. Früher hat man für alles mehr Zeit gebraucht. Aber haben wir deshalb bessere Kontakte, tiefere Beziehungen oder sind wir einfach nur gehetzter? Haben wir Zeit für Beziehungen, Zeit hinzuhören, was den anderen beschäftigt? Und wie du ihn ermutigen könntest. Manchmal war es für manche Leute ja wichtig, viele Termine zu haben, weil sie ja dann als ganz wichtig erscheinen. So, der voller Terminkalender. So, ich habe keine Zeit, das ist ja so ein Schlagwort. Aber Gott hat uns doch geschaffen für Gemeinschaft. Wir sollen am Leben und am Leben auch von anderen teilhaben. Ich habe nichts gegen die modernen Kommunikationsmittel, keine Angst, ich mag mein Handy und mein iPad und wie die Dinge alle heißen, aber manchmal ist es auch gut, wenn es nicht klingelt und wenn man es ganz weit weg hat. Die sind nützlich, aber es kann doch kein Besuch ersetzen. Es gäbe heute Morgen die Möglichkeit, die gesalbtesten, die besten Prediger im Internet anzuhören. Und nicht den Thomas Dörflinger. Das sage ich jetzt mal so. Aber es ersetzt doch nichts, wie die persönliche Gemeinschaft heute Morgen in Verbindung miteinander zu treten, mit den Brüdern und Schwestern zu singen, mit den Brüdern und Schwestern Gemeinschaft zu haben, miteinander Essen zu teilen, miteinander Leben zu teilen. Und wichtig ist ja nicht nur, dass wir gute Predigten hören, sondern dass das, was wir wissen, auch umsetzen. Wisst ihr, und das Ziel von jeder Lehre, von jeder Unterweisung ist ja die, dass unsere Beziehung zu Gott wächst. Das ist ja nichts Totes, nichts Langweiliges, sondern was sehr Lebendiges. Deshalb finde ich das Wort Gottes so super. Seht, ich weiß nicht, wie sich du Uwe vorkommen würde, wenn seine Frau zu ihm sagen würde, das mit den Blumen kannst du schenken, gib mir es lieber das Geld. Dann würde er sagen, danke fürs Gespräch. Versteht ihr, was ich meine? Also das kann ein Besuch nicht ersetzen. sondern die Gemeinschaft macht's, die Geste macht's. Aber wir als Gemeinden oder Gemeinde wollen ja verbunden sein, dass wir uns gegenseitig stärken und ermutigen, weil wir miteinander einen Auftrag haben, Reich Gottes zu bauen. Wisst ihr, und lasst uns nicht so sehr mit uns selber beschäftigt sein. Wir sagen so schön, so ganz fromm, da draußen ist die verlorene Welt. Jo. Aber wenn sie das Evangelium nicht hören, geben sie für ewig verloren. Das ist die harte Tatsache. Also ich möchte niemand Druck machen, niemand ein schlechtes Gewissen. Aber lasst uns wirklich uns gegenseitig ermutigen, damit wir Reich Gottes bauen können. Dann habe ich mir natürlich die Frage gestellt, wie können wir uns denn ermutigen? Beginne einfach in kleinen Schritten, versuche nicht immer gleich alles umzusetzen, beginne mit ein oder zwei Dingen. Vielleicht indem du deiner Frau nur wieder Blumen kochst oder was auch immer. Wichtig ist aber, wenn ich andere ermutigen will, muss ich selber ermutigt sein. Sonst funktioniert es nicht. Wenn ich mit einem süß-sauren Gesicht auf euch zugehe und sage, Gott ist gut. Man spricht dann von nicht kongruenten Aussagen. Aber wenn wir andere ermutigen wollen und dürfen und sollen, dann ist ja selber, dass wir uns auch ermutigen lassen. Ja, eigentlich logisch. Wenn ich nicht selber ermutigt bin und gestärkt und erfüllt bin, dann kann ich kaum andere ermutigen. Die Bibel sagt ja nicht umsonst in Lukas 6,45, was das Herz voll ist, geht im Mund über. Also was du da drin ist, kommt irgendwann raus. Also das heißt, ich muss mich selber ermutigen lassen können, bevor ich andere ermutigen kann. Und je nach Familie, Familie Gottes, Bild, Erziehung kann das auch herausfordernd sein. Ich möchte mal ein paar Beispiele zu nennen. Also wenn du jemand bist, der sich ständig mit anderen vergleicht, der leistungsbezogen denkt, der hat vielleicht Angst, wenn er andere ermutigt, dass sie stärker werden könnten wie er. Dass er über ihnen steht. Dann kann Ermutigung auch zur Bedrohung werden. Also ich ermutige jetzt den Daniel und habe Angst, dass er besser predigt, was er sicher tut, wie ich. Denn wenn das meine Angst wäre, dann kann ich ihn nicht ermutigen. Und deshalb überlegen, ja, der andere ist keine Bedrohung für dich, sondern eine gleichwertige Beziehung, wo man den anderen so annimmt wie sich selber. Oder wenn man ein schlechtes Selbstwertgefühl hat und keine gute Meinung von anderen und von sich selber und nichts Gutes erwartet, dann prallt natürlich Ermutigung ab und man fragt, meint er es denn ehrlich? Hat er es denn wirklich so gemeint? Und dann ist natürlich Ermutigung, wäre sich ermutigen lassen, auch schwierig. Also wenn man meint oder nicht glauben kann, dass andere es mit uns gut meinen. Oder wenn wir so eine zynische Grundhaltung haben, auch für den wird es schwierig, Ermutigung anzunehmen oder lassen Ermutigung gar nicht an sich heran. Ein paar Gedanken, wie Ermutigung auch zulassen kann. Bedenke einfach, es gibt wirklich Menschen, die es gut mit dir meinen. Die es gut und aufrichtig mit dir meinen. Nicht alle haben böse und versteckte Absichten, sondern es gibt Menschen, die uns ermutigen und trösten, die gute Absicht mit uns haben. Umgib dich einfach mit Menschen, die auch emotional gesund sind. Das kann in einer, weiß nicht, ob ihr Kleingruppen habt, könnte in einer Kleingruppe sein, im Gebetskreis, wo auch immer. Und da können wir uns auch gegenseitig ermutigen. Ein zweiter Punkt, wie wir ermutigen können, ist natürlich, und da entdecke ich mich auch immer wieder, entferne entmutigende Gewohnheiten. Andere zu ermutigen bedeutet, ich gewöhne mir ab, die Dinge, die andere nicht ermutigen, dass ich die Dinge entferne, weil Entmutigung eigentlich immer nicht gut ist, sondern eher zerstörend. Jakobus schreibt ja nicht umsonst in Jakobus 3, Vers 6, mit einem solchen Feuer lässt sich auch die Zunge vergleichen. Und ihr wisst ja, Menschen, die ihr Herz auf der Zunge haben, die haben es da besonders schwer. So introvertierte Typen wie ich, die überlegen immer, die sind immer sehr, jo, bevor sie was sagen, braucht es ein bisschen. Und es gibt ja immer Leute, die können zu jedem Thema was sagen. ob es qualifiziert ist oder nicht, ist noch eine ganz andere Frage. Aber für die ist das echt schwierig. Also da kommt es halt raus und die explodieren und wir Introvertierten, wir implodieren, das ist auch nicht besser. Weil irgendwann kommt es hoch. Das darf man da an der Stelle nicht vergessen. Also da darf man sich auch von Gott verändern lassen. Sie kann, also hier geht es um die Zunge, sie kann eine ganze Welt voller Ungerechtigkeit und Bosheit sein. Ihr merkt schon, die Bibel schmeichelt uns nicht immer. Also der Text ist jetzt nicht gerade sehr ermutigend. Ich weiß, dass ich getraut mir es trotzdem, ihn vorzulesen. Sie vergiftet uns und unser Leben. Sie versteckt unsere ganze Umgebung in Brand und sie selbst ist vom Feuer und der Hölle entzündet. Boah. Aber es gibt so entmutigende Dinge, welche ganz schnell in unserem Wortschatz sich einschleichen können. Ohne dass wir es merken oder dass wir es bewusst tun. Ich möchte nur ein paar Beispiele nennen, damit ihr versteht, was ich meine. Die kennen wir alle und vielleicht ist euch schon selber passiert. Vielleicht kommt, ihr steht vorne an der Tür und ein Gast kommt nach 3 Monaten wieder und ihr sagt folgenden Satz. Schön bist du auch mal wieder hier. Das kann gut gemeint sein. Also es kann ja meine Freude ausdrücken. Hey, ist super, dass auch wieder in Gottesdienst kommt. Der versteht aber, boah, was war denn das jetzt? Versteht ihr? Also er sagt, okay, die kontrollieren mich, der meint es nicht aufrichtig, das kann uns passieren. Oder vielleicht wir Eltern. Oder wir tun eine Ermutigung mit einem Nebensatz relativieren. Und das beginnt meistens mit einem Aber. Zum Beispiel, wenn du deinem Kind sagst, du hast eine super gute Note geschrieben. Aber ich weiß, du kannst noch besser hinbekommen. Oder man sagt jemand, du hast einen herrlichen Hefezopf gebacken, aber die Rosinen fehlen. Meine Frau backt nie Hefezopf mit Rosinen. Das hat einen Grund, ich mag keine Rosinen. Und das macht sie aus mir zuliebe. Genau. Oder den Klassiker, den wir als Pastoren ab und zu begegnen. Das war eine super Predigt, aber etwas hat mich gestört. Etwas hast du vergessen. Warum fällt es uns so schwer, nicht einfach mal ein Kompliment zu geben, ohne dass man es relativiert mit einem Aber? Auch wenn nicht alles perfekt ist. Einfach mal stehen lassen. Oder eine weitere ganz ungute, entmutigende Gewohnheit wäre, einen Fehler vom anderen immer wieder zu betonen. Also nicht wirklich zu vergeben, wenn du jemand wirklich entmutigen willst, musst du nur einen Fehler suchen und ihn immer wieder betonen. Es gibt ja so. Bei Konflikten wird immer die Mottenkiste wieder rausgeholt. Nicht? Da war ich schon da und da hast du auch das und sel und jenes. Das ist nicht sehr ermutigend. Oder wenn man denkt, Ermutigung ist doch gar nicht nötig. Eigenlob stinkt, Lob stinkt auch. Und macht nur überheblich. Also wenn unser Mindset so wäre, keine Kritik ist gut genug gelobt. Schweigen kann ja vieles bedeuten, aber sicher in den wenigsten Fällen Ermutigung und Lob. Also wenn deine Frau oder dein Mann dir etwas Gutes kocht, dann ist nicht keine Kritik als genügendes Lob angezeigt. Dann wird er oder sie dir nicht um den Hals fallen und sagen, danke für deine Schweigen, ich fühle mich so geehrt, ich fühle mich so geliebt, ich fühle mich so auferbaut, ich fühle mich so ermutigt. Das kann so schnell passieren und Dinge schleichen sich einfach in unseren Alltag ein. Und diese entmutigenden Gewohnheiten, die ja so leicht veränderbar sind, dass wir sie aus unserem Leben verbannen. Deshalb, letzter Gedanke, entwickle ermutigende Gewohnheiten. Also Gott hat dich nicht berufen, dass du Kritiker bist, Entmutiger oder Zyniker. Denn wenn wir andere ermutigen, dann spiegeln wir den Charakter Gottes wider. Und wir sind der Botschafter von ihm. Deshalb schreibt Paulus, so mutigt und tröstet einander, wie ihr es auch bisher getan habt. Also wenn wir vielleicht ein Treffen vereinbaren und jemand erscheint nicht, dann geht doch einfach davon aus, dass er vielleicht aus einem wichtigen Grund verhindert war. Selbst wenn es nicht so wäre, es geht ja nicht darum, dass ich im Recht bin, sondern möchten ja andere Menschen auferbauen. Und wir leben ja in einer schnelllebigen Zeit. Wenn jemand deine E-Mail nicht sofort beantwortet, dann geht doch davon aus, dass sie gerade beschäftigt ist oder etwas Wichtiges zu tun hat, dass wir immer vom Besten bei anderen Menschen ausgehen. Denn signalisieren wir ihnen auch, ich vertraue dir, ich weiß, du meinst es gut, du hast es versucht, du hast gute Gründe. Und das baut auf, alles andere nicht. Achte auf eine ermutigende Körperhaltung. Schau Menschen an, wenn du sie ermutigst, mit einem freundlichen Lächeln. Wir selber wissen doch alle, wie entmutigend es sein kann oder verletzend es sein kann, wenn Menschen uns offensichtlich meiden, nicht anschauen oder ablehnen. Haben wir vielleicht alle auch schon so. Nenne das Positive bei Namen. Also wir sind doch lieber mit Menschen unterwegs, die positiv sind. Also wenn die ein halb volles Glas sehen, dass sie sagen, das Glas ist halb voll. Es ist doch mühsam, mit Menschen unterwegs zu sein, die immer negativ sein und sagen, das Glas ist halb leer. Wenn wir andere ermutigen und aufbauen, dann spricht das Positive aus, das wir sehen. Das heißt ja nicht, dass man den Mangel ansprechen kann, aber wenn ich Menschen ermutigen will, dann sollte ich es positiv. Auch wenn du das vielleicht schon oft gesagt hast, sag deiner Frau, deinem Mann, dass er gut aussieht, dass das Essen gut schmeckt, dass du dankbar bist, dass er das Auto geputzt hat, dass sie die Küche geputzt hat, was ja manchmal so selbstverständlich ist, aber es ermutigt einem doch, wenn jemand auf einem zukommt und sagt, danke, dass du das gemacht hast. Und Lob kostet ja nichts. Und wenn jemand etwas versucht hat, dann ehre doch den Versuch und ermutige ihn mit den Fortschritten, die er gemacht hat. Dann werden wir nicht nur die anderen ermutigen und aufbauen, sondern wir gewinnen ja auch Freunde. Also wenn ich immer einer bin, der andere entmutigt, wer will denn mit mir zusammen sein? Also, sind wir doch ganz ehrlich, da haben wir keinen Bock drauf, oder? Wenn ich mit jemandem in Berührung komme und der sagt, oh, deine Brille ist nicht geputzt, die Hose ist zu lang, zu kurz, keine Ahnung, deine Frisur stimmt nicht, sagst danke, danke fürs Gespräch. Und wenn du jetzt nicht mein Bruder wärst, würde ich vielleicht auch noch was anderes machen, aber... Ja, wenn wir andere Menschen ermutigen, gewinnen wir Menschen und Freunde. Und das ist Schlussgedanke und es wäre doch schön, wenn unsere Familien, unser Zuhause, unsere Kleingruppe, unsere Bibelgruppe, unsere Gemeinde ein Ort der Ermutigung sind. Dass wir vom Besten ausgehen, dass wir Positives reden, dass wir zeigen, dass wir füreinander da sind. Eine Gemeinschaft, die geprägt ist vom Heiligen Geist, durch und durch positiv. Das ist doch ein Ort, wo wir gerne dabei sein möchten. Aber ist das nicht genau auch der Ort, den eine kaputte und verlorene Welt sucht und braucht? Und was es braucht, von dir und von mir dazu beizutragen, kann heute mit einer Entscheidung beginnen. Bet doch, Jesus, hier bin ich, mach mich zum Ermutiger in dieser Welt. Lass mich ein Botschafter der Ermutigung sein, der andere aufbaut. Können wir das machen miteinander, wenn ihr bitte mit mir ausstehen möchtet? Vielleicht ist ja heute Morgen jemand der ist vielleicht heute Morgen völlig entmutigt und braucht jetzt die Ermutigung von Gott. Dann würde ich gerne für dich beten, kannst gerne mit Handzeichen anzeigen, weil Gott ist ein Ermutiger, der möchte Positives für unser Leben. Ja, danke. Jesus, danke, dass wir beten dürfen und ich danke dir, dass du auch die Hand gesehen hast, danke, dass du der Gott bist, der die Person jetzt ermutigt vom Himmel her durch den Heiligen Geist. Herr, nimm du die Ursache und die Symptome von der Entmutigung weg. Danke, Geist Gottes, dass du dich ihm offenbarst und dass du dich dieser Person zeigst und dass sie weiß, dass sie wertvoll ist, dass sie geliebt ist von dir und dass du gute Gedanken mit ihr hast. Ich danke dir, dass ich segnen darf in und mit deinem Namen. Und Jesus möchte jetzt auch bitten für uns, für die Gemeinde hier in La, dass es ein Ort ist, wo Menschen ermutigt werden. Herr, dass wir heute Morgen ganz neu die Entscheidung treffen. Herr, ich möchte dort, wo ich lebe, ein Ermutiger sein. Ob all der negative Nachrichten, ob all der viele schwierige Situationen in unserer Welt, möchten wir Menschen sein, die Hoffnung verbreiten, die anderen Mut zusprechen, die das Gute im anderen sehen. Herr, dass wir ein Ort sind, dass unsere Familie, dass dort, wo wir leben, dass hier in der Gemeinde, dass das ein Ort ist, wo Menschen gerne hinkommen, weil man ermutigt wird, weil man deine Gegenwart durch den Heiligen Geist erfährt. Ich danke dir, dass du die Gemeinde in La segnest, jeden Einzelnen, der heute Morgen da ist oder auch nicht da sein kann. Danke, dass du in besonderer Weise auch der Kranken begegnest, für die wir schon betet haben. Danke, dass du ein Gott bist, der Ja zu uns sagt. Herr, der uns gewollt hat, der uns liebt. Und ich danke dir, dass du uns immer wieder zusprichst, dass wir wertvoll sind. Und aus dieser Erkenntnis, aus dieser Wiederherstellung von dir möchten wir auch für andere Menschen da sein und sie ermutigen. Amen. Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Ich möchte dem Daniel übergeben.
Vielen Dank für die ermutigende Predigt. Ich darf euch, wer Zeit hat, einladen und ermutigen, noch Gemeinschaft zu haben. Wir werden noch gemeinsam essen, bauen noch auf. Ne? Manche müssen auch gehen. Ihr seid natürlich gesegnet. Und ich möchte einfach so noch uns segnen. Der segne dich und behüte dich und lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Amen. Genau. Dann Shalom und manche bis nächsten Sonntag und die anderen bis nachher. Ne?